dann gehen wir heute in eine andere Straße. In der ersten Straße hatten wir drei besondere Häuser besucht. Im ersten Haus besprachen wir das Wort Gemeinde. Im zweiten Haus ging es um die Leute, die die Gemeinde ausmachen. Was für Leute sind das? Und kurz schauten wir noch ins dritte Haus hinein, wo es viele Bilder gab, Bilder von der Gemeinde. Die Straße, die jetzt vor uns liegt, heißt Wachstum der Gemeinde. An ihr sind es besonders zwei große Häuser, die uns interessieren. Das Haus des inneren Wachstums der Gemeinde und das Haus äußeren Wachstums der Gemeinde. Oder mit dem Bild des Tempels gesehen, Petrus sagt, die Steine in diesem Tempel sind lebendige Steine. Und diese Steine wachsen jeweils, jeder Stein, weil er lebt, wächst für sich. Und auf diese Art und Weise nimmt der ganze Tempel zu. Das ist aber inwendiger Wachstum. Jeder Stein im Tempel, der bereits da ist, wächst. Der Tempel wächst aber noch auf eine andere Art und Weise, indem nämlich tote Steine vom Schutthaufen der Welt herbeigeholt werden. Und Gott selbst fügt ihnen Leben zu, und sie werden eingemauert in diesen Tempel. Und dann sind sie auch dabei. Das ist äußerer Wachstum. Dieser Wachstum kommt von außen auf die Gemeinde zu. Das ist zahlenmäßiges Wachstum. Wenden wir uns also zum ersten Haus des inneren Wachstums. Hier haben wir drei Etagen, die wir durchgehen möchten. Dieses Haus des inneren Wachstums hat zuerst die Etage der Gebiete des Wachstums. Da wollen wir uns fragen, welches sind denn die Gebiete, in welchen wir als Gemeinde zu wachsen haben? Hier geht es um internes Wachstum. Worin oder in welchem Gebiet gilt es zuzunehmen? Und zweitens, in der zweiten Etage fragen wir uns, was ist eigentlich das Ziel von Wachstum? Denn Wachstum kann in jede Richtung geschehen. In der Natur geschieht das oft naturgemäß nach oben, aber nicht gerade nur nach oben, sondern es gibt auch Kräuter oder Ränke, die wachsen seitwärts. In welche Richtung geht das Wachstum der Gemeinde? Und letztlich, wie sieht es mit der Entwicklung aus? Welche Stadien durchläuft die Entwicklung? Nun, wir sind in der Etage Parterre und wir fragen uns zunächst in diesem Haus des inneren Wachstums, welches sind nun die Gebiete, in denen wir zuzunehmen haben? Diese Gebiete kann man auf zweierlei Art und Weise beschauen. Man kann grundsätzlich fragen, welche Gebiete sind es? Da gibt es zwei. Und dann kann man ins Einzelne gehen. Grundsätzlich sieht das Wachstum der Gemeinde so aus. Wenn mehrere Christen zunehmen in Christus, wenn sie im Glauben wachsen und zunehmen, dann geschieht das einmal dadurch, dass das Gesunde an ihnen wächst. Das, was bereits gesund und gut ist, das hat zuzunehmen. Es fällt auf, dass die Tugenden in der Heiligen Schrift, die Christen sich aneignen sollen oder die sie bereits bei sich haben durch die Wiedergeburt, dass diese Tugenden wachstumsfähig sind. Denken wir zum Beispiel an den ersten Brief an die Thessalonicher. Das ist Pauli erster Brief an Christen. Und da sagt er, es ist schon so, aber es möchte noch zunehmen. Wie ihr schon tut, aber es soll noch zunehmen. Immer wieder kommt dieser Ausdruck. Was sind dann das für Tugenden, die wachstumfähig sind? Liebe zum Beispiel, die ist ja das Wichtigste. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Aber diese Liebe kann zunehmen. Sie kann an und für sich gesund sein, echt sein, in Ordnung sein. Sie ist richtig so, so war es in Thessalonich. Aber sie kann dennoch zunehmen. Zwei junge Leute verheiraten sich und sie meinen, ihre Liebe sei vollkommen. Aber durch die Jahre kann sie wachsen und zunehmen. Und zwar dadurch, dass man einander noch besser kennenlernt. Und in jedes Gebiet, wo die Kenntnis hineingeht, da geht auch die Liebe mit. Erkenntnis und Liebe gehen Hand in Hand, das merkt man schon. Wenn ein junges Ehepaar da ist und man an ihrem Leben Interesse zeigt, dann fragt man vielleicht, wo haben sie sich denn eigentlich kennengelernt? Das heißt eigentlich, wie kam es denn zu dieser Liebe, zu dieser Verbindung zwischen euch? Liebe und Erkenntnis gehören zusammen. Liebe ist wachstumsfähig. Wenn wir meinen, unsere Liebe sei in Ordnung, da ist nichts an Sünde oder Lieblosigkeit zu bekennen, in Ordnung zu bringen, dann wollen wir dennoch eifrig darum bitten, dass sie zunehmen kann, dass sie wachsen kann. Liebe hat zuzunehmen. Sie ist eine Frucht des Geistes und der Heilige Geist arbeitet weiter bis zum Ende des Lebens an dieser Frucht. Ein anderes Gebiet, das zunehmen soll und kann, ist der Glaube. Der Glaube kann ganz in Ordnung sein. Wir vertrauen unserem Herrn, aber auch hier lernen wir unseren Herrn besser kennen und dann noch mehr vertrauen. Je mehr man vertrauenswürdige Personen kennenlernt, je mehr kann man sie vertrauen. Je mehr kann man Vertrauen in sie legen. Unser Glaube soll wachsen. Das geschieht nicht ohne Schwierigkeiten, denn er muss ja auch getestet werden, auf die Probe gesetzt werden. Aber ein Glaube, der ganz und gar in Ordnung ist, woran nicht zu rütteln ist, kein Zweifel da vorhanden, der kann immer noch wachsen und zunehmen. Das ist also das Gebiet, noch ein Gebiet, in dem wir zuzunehmen haben. Das ist alles das Gesunde in unserem Leben. Liebe und Glaube sind Tugenden. Das ist etwas Gutes. Aber diese können zunehmen. Unser Wirken für Jesus kann ganz in Ordnung sein. Unsere Tätigkeit kann gute Motive kennen, kann Jesus im Mittelpunkt haben, verlorene Menschen im Interesse haben und dennoch kann die Tätigkeit zunehmen. Paulus sagt, dass man in der Tätigkeit im Wirken für Jesus zunehmen möchte. Unsere Aktivität für Jesus Christus, obwohl sie an und für sich nichts bedeutet, ohne Liebe und Glauben. Aber wenn Liebe und Glaube da sind, ist sie gut und diese soll dann zunehmen. Gemeinde soll nicht unaktiv sein, sie soll nicht lässig dastehen. Gemeinde soll sich bewegen. Darauf weist Werner de Boer hin in seinem Kommentar über das Johannesevangelium. Er weist darauf hin und mit Recht, dass Jesus in Kapitel 15, Vers 16 sagt, ich habe euch erwählt, damit ihr geht, hingeht, nicht einfach müßig da sitzt. Und er selbst hat das dann ausgelebt in seiner Evangelisationstätigkeit. Christen sind gerufen worden, unterwegs zu sein, jeder irgendwohin. Ja, sollen nicht müßige, einfach da sitzende Christen sein. Es gibt ein sehr nettes Buch über die Mission. Was sitzt du da oder was stehst du da eigentlich? Viele Christen stehen müßig. Wir sollen tätig sein für den Herrn. Und diese Tätigkeit, wenn sie da ist, kann zunehmen. Die Erkenntnis kann zunehmen und so weiter. Nun, ich habe schon einiges genannt. Wir wollen noch weiter in die Details gehen. Und hier nehme ich 2. Petrus 3, Vers 18 zum Leitvers. Dort heißt es, und das ist der letzte Vers des zweiten Briefes des Apostels, da heißt es, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Das sind 2 Gebiete, in denen man wachsen sollte. Und ich finde, diese 2 Gebiete sind recht umfassend. Nehmen wir sie einmal in der umgekehrten Reihe. Wachst in der Erkenntnis und in der Gnade. In der Erkenntnis sollen wir zunehmen. Was heißt das? Da denke ich an Epheser 1, Vers 17. Wenn Sie diese Stelle aufschlagen wollen, dürfen Sie das. Wenn nicht, ist auch in Achtung. Epheser 1, Vers 17 betet der Apostel Paulus. Er fängt sein Gebet oder sein Schreiben, seine Beschreibung über sein Gebet mit Vers 15 an. Vers 17 geht es dann weiter. Damit der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, euch durch den Geist Weisheit und Offenbarung gebe in Erkenntnis seiner selbst. In Erkenntnis seiner selbst. Ein Christ hat von diesem Vers her Theologe zu sein. Das heißt, ein Gottstudierender. Christen sollen Gott zum Gegenstand des Lernens machen. Das sollte unser Ziel sein, Gott noch besser kennenzulernen. Wir haben eben davon gesungen, wer ihn nennt, wer ihn kennt. Wenn wir den Herrn über Jesus Christus, wenn wir Gott den Vater durch Jesus Christus kennengelernt haben, dann ist das nicht genügend, ihn nur kennengelernt zu haben, bekannt geworden zu sein mit ihm, sondern Gott ist unausforschlich groß und an ihm können wir ein Leben lang studieren. Da Gott so groß ist, geziemt es sich einmal zu fragen, ja, was bringt das mit sich, wenn man Gott studiert, wenn man Gott besser kennenlernt? Ich will uns helfen darin. Wenn wir Theologen werden wollen, das heißt, wenn wir Gottes Wissenschaftler werden wollen, wenn wir mehr über Gott wissen möchten, ihn besser kennenlernen möchten, dann heißt das, dass wir das auf 2 Wegen tun. Gott lernt man kennen im Wort Gottes und in seiner Erfahrung. Aus dem Wort Gottes lernen wir, dass Menschen Gott kennenlernten durch die Erfahrung. Das war so bei den Patriarchen, das war bei den Männern vorher schon, bereits vor der Sintflut, da haben wir 2 Männer, die leben mit Gott, die wandeln mit Gott, Henoch und Noah. Tag für Tag halten die Schritt in ihrem Leben mit Gott. Die lernen Gott kennen in ihrem Leben. Ein kleines Mädchen hatte die Sache mit Henoch so aufgefasst und gab die Geschichte in etwa so wieder. Also jeden Tag hat der liebe Gott mit dem Henoch einen Spaziergang gemacht. Und jeden Tag, als sie auf den Spaziergang gingen, dann wurde der Spaziergang ein wenig länger. Tag für Tag wurde der Spaziergang mit Henoch länger. Aber eines Tages sagte Gott, der Spaziergang wurde so lang, heute sagte Gott zu Henoch, gehst du mal nicht nach Hause, heute kommst du mit zu meinem Haus. Und das war dann seine Entrückung. Sehr schön erzählt. Henoch lebt mit Gott, geht spazieren mit ihm, lernt ihn kennen. Wie schön sind nicht Spaziergänge, um einander kennenzulernen. Man schaut einander an, man spricht miteinander und dann spricht man über das gemeinsam Erlebte. Man spricht über Erinnerungen, die Vergangenheit, man spricht über die Zukunft. Und so geht man in das Leben eines anderen hinein und zusammen in das gemeinsame Leben. Wir wollen Gott kennenlernen in der Erfahrung, aber in der Erfahrung kann man Gott nicht kennenlernen, wenn man nicht in seinem Wort lebt. Das ist die Voraussetzung. Denn wen sollte man in der Erfahrung schon kennenlernen, wenn man ihn nicht im Wort kennengelernt hat? Gott hat sich selbst zu erkennen gegeben durch Reden, durch prophetisches Reden und durch das Reden seines Sohnes. Diese haben wir festgehalten zu Papier im Worte Gottes. Wir haben einen papierenden Papst, wenn man so spöttisch es will. Wir geben das ruhig zu. Wir haben ein Buch, das für uns Leitfaden ist. Und wir richten uns nach diesem Papst. Aber wir machen keinen Unterschied zwischen diesem Buch und dem Gott, der hier redet. Wir treiben keinen Keil zwischen das Wort und Gott selbst. Denn dieses Wort ist das, was Gott spricht. Luther hat gesagt, was die Bibel sagt, das sagt Gott. Und deshalb halten wir an der Bibel fest, weil Gott hier zur Sprache kommt. Was die Schrift sagt, das sagt Gott. Und das sagt er sehr häufig über sich selbst. Unter anderem spricht er auch von anderen Dingen, von seiner Schöpfung, von uns, vom Bösen, vom Guten, von der Zukunft. Aber hauptsächlich geht es um Gott selbst. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann wollen wir in sein Wort hineinschauen, täglich. Und auf jedem Blatt Züge unseres himmlischen Schöpfers und Vaters kennenlernen. Wir wollen Gott kennenlernen. Wir wollen seine Person kennenlernen. Was können wir über Gott sagen? Über seine Person, über seinen Namen, seinen Charakter, seine Tätigkeit. Wir sollten auch die Tätigkeit Gottes kennenlernen. Gott ist ein Schöpfer. Gott ist ein Erhalter. Gott ist ein Richter. Gott ist ein Retter. Gott ist nicht nur tätig, er kann auch untätig sein. Er spricht nicht nur, er kann auch schweigen. Das sind wiederum Dinge, die wir kennenlernen müssen, sonst werden wir straucheln. Wenn wir meinen, Gott müsste uns immer etwas zu sagen haben. Es gibt immer wieder so Christen, die meinen, Gott müsste jeden Morgen der stillen Zeit ihnen etwas sagen. Erstens ist die Erwartung verkehrt, sie ist zu bartianisch. Was heißt das? Man tut, als ob es zwei Worte gäbe. Bei Bart gibt es eigentlich nur ein Wort. Entschuldigung, das ist nicht ganz richtig. Für Bart wird die Schrift Gottes Wort, wenn man persönlich sie erlebt. Aber manche Christen gehen ein Stück weiter. Sie sagen, die Bibel selbst ist Gottes Wort. Und wenn sie die lesen, dann wollen sie auf einer zweiten Ebene noch ein Wort Gottes haben. Und dann gibt es Christen, die haben die Schrift gelesen, aber sie geben dann zu, in Anführungsstrichen, Gott hat mir heute Morgen nichts gesagt. Wieso? Weil sie keine, ich weiß nicht, was sie genau erwartet haben, irgendwie so Veränderungen in der Laune oder in Gespür oder Impulse haben sie vielleicht erwartet. Da denke ich immer wieder an das Wort eines Pfarrers, der auf dem Kongress für Prophetie 1971 in Jerusalem in einem Gottesdienst die Schrift zu lesen hatte. Und bevor er Gottes Wort für uns las, sagte er, jetzt wird Gott zu uns reden, wenn wir sein Wort lesen. Der wird das tun. Ob wir das merken oder nicht, das Ohr hört Gottes Wort und dann spricht Gott. Dies ist das Reden Gottes. Ich brauche nicht noch eine Ebene, eine Art mystische Ebene, wo Gott zu mir spricht. Verstehen Sie das? Wenn Sie eine stille Zeit haben und Sie lesen irgendeinen Text in der Bibel, das, was Sie lesen, ist das Reden Gottes. Das sagt Gott zu mir. Ob Sie das empfinden oder nicht, das spricht jetzt. Das ist das Reden Gottes. Wir sollten nicht Gottes Wort aufteilen in ein ursprüngliches und ein unmittelbares Reden. Der Heilige Geist, der kann Gottes Wort oder der kann mir mich führen und kann mir den Willen Gottes hier und da einmal kundtun. Und das ist etwas anderes. Wir sprechen jetzt von Gottes Wort. Dort finden wir Gottes Reden. Aber wenn wir meinen, jetzt müsste in jeder Situation auch im Gedächtnis ein Wort kommen, oder irgendwie müsste Gott sich neu offenbaren und wir nichts wissen vom Schweigen Gottes, dann werden wir straucheln. Wir müssen noch einmal bereit sein, stille zu stehen und von dem zu leben, das wir gelernt haben. Davon zu leben. Die Schrift hält sehr viel von dem Gedächtnis. Es muss gelernt werden, es müssen Gedenksteine gesetzt werden, es muss gedacht werden an das, was war. Gott macht sich nicht immer die Mühe, uns das immer wieder zu wiederholen. Das haben wir zu lernen. Und davon haben wir zu leben. Aber dann schenkt Gott immer wieder neue Erkenntnisse. Das ist auch seine Art. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel da erwarten. Wir dürfen wachsen in der Erkenntnis der Heiligen Schrift, aber müssen vorsichtig sein, dass wir nicht Unbiblisches hier erwarten. Also wir lernen Gott kennen, wenn wir seine Person kennenlernen, wenn wir sein Wirken kennenlernen, aber auch wenn wir seinen Willen kennenlernen. Denn Gott ist nicht nur ein Gott, der sich selbst geoffenbart hat, der für sich selbst tätig ist und für uns, sondern er will, dass wir für ihn da sind. Er hat einen Willen für sich und für uns. In Kolosser 1, Vers 9 hat Paulus ein Gebet. Er sagt, er und Timotheus und Silas beten für die Christen in Kolosse. Und er sagt, ich bitte um eins, dass ihr erfüllt sein möchtet mit der Erkenntnis seines Willens. Und der Rest des Textes bis Vers 23 hat dieses zum Thema, 9 bis 23. Da geht es um den Willen Gottes. Man merkt dann bald, dass dieser Wille Gottes sich zum großen Teil um seinen Sohn kreist. Und um die Dankbarkeit. Dankbarkeit für den Sohn Gottes, der unser Retter geworden ist. Aber das möchte ich einmal in den Vordergrund stellen, dass die Schrift will, dass wir Gottes Wille kennenlernen. Was heißt das, wenn wir Gottes Wille kennenlernen? Christen sollten zunehmen in der Erkenntnis des Willens Gottes, in dem Sinne, dass sie verstehen, was Gott weltweit will. Unsere Perspektive ist oft viel zu eng. Wir müssen wachsen in einem weltweiten Verständnis von Gott, denn Gott ist der Schöpfer des Alls. Christen können ruhig an der ganzen Schöpfung Interesse zeigen, an der Astronomie, an der Geographie und so weiter. Wir sollten wissen, was Gottes Wille ist für seine Schöpfung. Und diesen Willen erfahren wir in der Heiligen Schrift. Welche sind denn die Ziele, die Gott sich selbst gesteckt hat mit seinem Umgang mit der Schöpfung? Worauf geht es hinaus? Was interessiert Gott im Lauf der Geschichte, wenn er mit seiner Schöpfung, mit den Menschen umgeht? Das lernen wir an einem sehr guten Beispiel, Israel. Oder nehmen wir das Ende der Wege Gottes. Das Buch der Offenbarung zeigt uns, worauf Gott hinaus zielt, was die Ziele mit seiner Schöpfung sind. Diese Bücher oder diese Themen sollte man studieren. Der eine wird nun zu größeren Erkenntnis kommen als der andere, oder der eine wird dies besser kennenlernen als der andere. Und dann tauschen wir aus. Und so wächst Gemeinde im Ganzen in der Erkenntnis Gottes und seines Willens. Wenn wir den Willen Gottes besser kennenlernen, dann gilt es auch, und jetzt ziehen wir den Kreis des Willens Gottes etwas enger. Wir haben drei konzentrische Kreise, den großen Willen Gottes für alles und dann den engeren Willen Gottes für seine Gemeinde, für die Gläubigen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, was Gott vorhat mit seiner Gemeinde. Und dann ziehen wir den Kreis noch enger. Und da stehe ich. Was will Gott in meinem Leben? Was ist das Ziel Gottes mit mir? Da gilt es, seine Führung und seine Fügung besser kennenzulernen für mich. Da kann letztlich keiner für den anderen bestimmen. Ab und zu können wir einander helfen. Aber letztlich muss Gott mir zeigen, persönlich, wie ich zu entscheiden, welchen Weg ich jeweils einzuschlagen habe. Dies ist ein Gebiet, womit viele Christen am meisten beschäftigt sind. Damit beschäftigen sie sich am meisten. Das sollte nicht der Fall sein. Denn in den meisten Fällen wird Gott sowieso handeln. Wir sollten einfach wissen, wie Gott im Allgemeinen handeln will, was Gottes Wege für die Gemeinde ist. Und dann handle ich dementsprechend. Es gibt so vieles, das jeder von uns tun sollte. Jeder von uns sollte lieben. Jeder von uns sollte glauben. Jeder von uns sollte fleißig sein für Jesus Christus. Jeder von uns sollte heilig sein. Das weiß ich. Und dann brauche ich gar nicht lange zu fragen, ist das der Wille Gottes, dass ich nicht sündige? Das weiß ich schon. Und was Sünde ist, das ist für jeden dasselbe. Auch wenn einige Leute meinen, das ist nicht so, da hat Shakespeare Unrecht, wenn er sagt, es gibt weder Gutes noch Böse, das Denken macht es nur so. Vielleicht hat er auch so gelebt. Nein, es gibt konstantes Gutes und es gibt konstantes Böses. Und das ist für jeden von uns so. Und diese Dinge haben wir zu meiden und die Dinge haben wir zu tun. Da brauche ich gar nicht lange zu fragen, ist das der Wille Gottes? Zum Beispiel ein junger Mann will ein ungläubiges Mädchen heiraten und betet, Herr, ist das dein Wille? Braucht er gar nicht zu beten. Er sollte aufhören zu beten. Er sollte einmal anfangen, gehorsam zu sein, mit dem Mädchen nichts zu tun haben. Ziehe nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Das ist ein fremdes Joch. Ja, aber steht da nichts von der Ehe geschrieben? Nein. Aber zeigen Sie mir einmal ein Joch, das enger ist als das Joch der Ehe. Das ist nicht das Joch, wovon Paulus in erster Linie spricht. Aber das Joch der Ehe ist noch enger, könnten wir vielleicht sagen, als das, wovon er spricht. Wenn das eingeschlossen ist, dann ist die Ehe gewiss eingeschlossen. An anderer Stelle sagt er auch, nur mit einem Gläubigen. Die Witwe darf wieder heiraten, aber nur mit einem Gläubigen. Das ist die Linie. Gewisse Dinge, da braucht man gar nicht zu beten, aber gewisse Dinge, da muss man beten. Da kann kein anderer für mich entscheiden oder handeln. Das muss ich wissen. Ist das der Weg des Herrn für mich? Da wollen wir den Weg des Herrn kennenlernen. Also seine persönlichen Führungen. Es gilt also zu wachsen in der Erkenntnis Gottes, seiner Person, seines Wirkens und seines Willens. Wir kommen zum anderen, zu dem Wachstum in der Gnade Gottes. Das ist auch ein Gebiet, in dem wir zunehmen sollen. Was heißt Gnade? Nun, Gnade heißt eigentlich mehreres, aber ich möchte mich auf zweierlei beschränken. Das ist Hauptsache für uns als Gläubige. Gnade, sagt einmal ein gewisser Bischof Jensen, ich weiß nicht, wo er gedient hat, aber ich habe einmal so ein kurzes Wort gelesen, das über seinen Namen stand. Gnade erfährt man in der Qualität eines Sünders. Allerdings ist das nur ein Teil der Gnade Gottes, aber es ist ein Teil. Gnade heißt die Gunst, die Güte, die das Wohlwollen Gottes uns gegenüber als schwächere Wesen. Und wenn wir nun gesündigt haben und wir dann die Freundlichkeit und Liebe Gottes erleben, dann heißt diese Gnade Vergebung, Reinigung von Schuld. Das brauchen wir. Da wir ja Sünder bleiben, niemand von uns wird im Laufe seines Lebens irgendwo oder irgendwann einmal sündlos. Weder in seinem Wesen noch in seinem Tun. Die Sünde bleibt mit uns, sie bleibt bei uns, sie bleibt in uns und wird immer wieder auftauchen in unserem Leben. Aber wenn wir gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher, sagt Johannes. Und wir dürfen Gnade abholen, Gnade um Gnade, dürfen immer wieder kommen. Und wenn wir an einem Tage 490 Mal gesündigt haben, aufgrund wovon sage ich das? Jesus fordert von uns, dass wir unserem Bruder vergeben. Und wenn es 7 mal 70 mal ist, und wenn er das von uns verlangt, wie viel mehr wird er das nicht tun, wenn wir zu ihm kommen? Macht nicht gerade diese Forderung uns Mut, zum Thron der Gnade zu kommen? Genieren wir uns also nicht, viel, oft, an jedem Tage zu Gott zu kommen, als Sünder, als solche, die es wieder verbrochen haben, auf die Knie zu gehen, Herr, ich schäme mich, aber ich bitte jetzt um Vergebung aufgrund des verflossenen Blutes Jesu. Das dürfen wir. Lasst uns hinzutreten, sagt der Schreiber an die hebräischen Christen. Warum? Weil wir einen großen, einen sündlosen, hohen Priester haben, der durch alle Wände hindurch, durch die Himmel geschritten ist, in die Gegenwart Gottes und uns dort vertritt, sodass wir dort Zugang haben über ihn, der die offene Tür ist. Vergebung, Reinigung. Christen sind nicht vollkommene Menschen, aber sie haben herausbekommen, wo es Reinigung gibt. Das wollen wir anderen weitersagen, aber auch selbst ausnutzen. Diese Tür viel von ihr Gebrauch machen, von der Tür zur Reinigung. Aber das ist nicht alles, was Gnade ist. Das ist nur ein Teil von Gnade. Denn man braucht ferner Gnade, auch wenn man Vergebung bekommen hat, wenn keine Sünde vorliegt, dann braucht man immer noch Gnade. Wozu? Als Hilfe. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Hilfe bekommen, rechtzeitige Hilfe in der Not. Oder, wie Luther es übersetzt, Hilfe, wann uns Not tun wird. Wir brauchen Hilfe. Für Paulus, sagt Jesus, ist Gnade Kraft. Lass dir an meiner Gnade genügen. Eigentlich ist es nicht so, das ist ein Befehl. Jesus informiert Paulus eigentlich. Meine Gnade ist für dich ausreichend. Er erzählt ihm etwas. Und Paulus darf dann zugreifen. Denn, warum ist die Gnade ausreichend? Weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist. Da übersetzt Jesus selbst Gnade mit Kraft. Gnade ist nicht nur Vergebung und Reinigung. Gnade ist auch Hilfe für Aufgabe, für Leiden, ist Kraft für Aufgaben. Und da können wir wachsen in der Gnade Jesu Christi. Jeder von uns sollte da zunehmen, Tag für Tag. Und wenn das geschehen soll, dann werden wir natürlich in die Anstrengung müssen, ob das die Anstrengung der Aufgabe ist oder des Leidens, des Druckes, der Auseinandersetzung, was immer es ist, das etwas kostet, Energie kostet. Es wird da hineingehen müssen, in die Lücke, damit Gott seine Gnade, mit seiner Gnade die Lücke ausfüllen kann. Der Herr ist unser Hirt. Deshalb kennen wir keinen Mangel. Er ist die Fülle von allen unseren leeren Strichen. Ich brauche leerer Strich. Was immer es ist, füllen Sie diesen Strich aus. Ich brauche Mut. Dann ist der Herr mein Mut. Ich brauche Strich Kraft. Gut, dann ist der Herr meine Kraft. Diese Lücke, wie immer sie bei Ihnen aussieht, die füllt der Herr. Er ist alles mir, heißt es in einem Lied. Seine Gnade genügt auch zu Aufgaben, zur Befähigung, für Tätigkeit in der Gnade des Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58, sollen wir tätig sein für ihn. Wachst in der Tätigkeit für Jesus. Auch in der Verantwortung darf es zunehmen. Da dürfen wir wachsen. Manchmal lässt uns der Herr auf einer Stufe für längere Zeit. Aber das gibt es auch, dass wir an Verantwortung zunehmen dürfen. Der Herr führt hier verschieden. Der eine hat 1 Pfund, der andere hat 2 oder 3 und der andere 5 oder mehr vielleicht. Aber so wie der Herr uns führt, so kann auch die Verantwortung zunehmen. Einige Beispiele. Paulus zum Beispiel. Es beginnt bei Damaskus. Da kommt er zum Glauben, lernt den Herrn Jesus kennen als Herrn seines Lebens. Was willst du, dass ich tue? Der Herr sagt es ihm. Der erste Schritt, gehe zum Haus des Judas, gehe in die Stadt, er wird geführt dorthin. Das tut er und dort wird ihm dann weitergesagt, was er zu tun hat, durch den Ananias. Da bekommt er schon seine ersten Aufträge. Und so geht es dann weiter. Bereits in Damaskus wird er tätig für Jesus als Zeuge seines Heils. Dort fängt er an. Dann geht es weiter. Er geht nach Hause, nach Tarsus. Das ist nicht einfach. Tarsus kennt strenge Juden, die im Gesetz treu sind. Da bewährt Paulus sich als ein Saulus. Saulus ist wohl sein jüdischer Name, Paulus wohl sein lateinischer Name. In seinem Heimatbereich bewährt er sich als ein Saulus unter Hebräern. Und dann geht es einen Schritt weiter. Da kommt eines Tages ein Mann zu Besuch, Barnabas heißt er. Ich brauche dich, komm mit. In Antiochia haben sich Menschen bekehrt. Und es sind nicht nur Juden, es sind auch Griechen. Du bist so bewandert auch im Griechischen. Komm, hilf mir. Er geht mit. Das ist die zweite Stufe, die weitere Stufe der Verantwortung. Und dann geht es wieder weiter. Eines Tages spricht der Heilige Geist. Wir wissen nicht wie. Und es heißt, lasst diese 2 Männer gehen. Lasst sie los. Barnabas und Saulus. Für den Dienst, für den ich sie bestellt habe, gerufen habe. Das tut die Gemeinde, sie lässt sie frei und sie gehen. Und jetzt geht sie in eine weitere Etappe der Verantwortung, in den Missionsdienst. Zunächst ist Barnabas der Leiter des Teams. Später merken wir, dass Saulus die Verantwortung übernimmt. Und so geht es wieder einen Schritt weiter in Verantwortung. So ist das im Leben von Saulus. Bis er selbst alleine Verantwortung nimmt für viele Gemeinden und für große Teile der Missionstätigkeit. Bei Timotheus ist es ähnlich. Er beginnt als Helfer, als Diakon gleichsam, missionarischer Diakon. Das ist Timotheus. Und dann geht es in die Verkündigung hinein. Zuerst unter Paulus. Und dann muss er aber selbstständig werden. Paulus schickt ihn nach Ephesus und da muss er jetzt alleine wirken. Und wenn Paulus stirbt, dann wird die Fackel an Timotheus weitergereicht. Er ist gewachsen in der Verantwortung. Aber für jede Stufe brauchte es entsprechend Gnade. Er wuchs in der Gnade für Verantwortung. Das kann bei uns auch so sein. Es gibt noch andere Beispiele in der Heiligen Schrift. Aber Es gibt noch ein weiteres Gebiet, das mit der Gnade zu tun hat. Und ich fand es sehr gut, dass die Verse aus Epheser 4 gelesen wurden. 11 bis 16 sind sehr wichtig. Das sind Kernverse für gerade diesen Teil des Themas. In den Versen 11 bis 13 schreibt Paulus, dass Jesus Menschen in die Gemeinde gestellt hat. Vielleicht sollten wir besser sagen, in der Gemeinde hat er einige an einen Ort hingestellt, wo sie zu dienen haben. Denn Gott ruft Menschen zum Dienst, wenn sie schon seine Kinder sind. Also diese sind gerufen zu bestimmten Aufgaben, zwecks Zurüstung der Heiligen. Die Christen sollen zugerüstet werden. Wofür? Für das Werk des Dienstes. Jeder von uns soll dienen. Wie lange, wohin geht der Dienst? Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wachstum in der Einheit, Zunahme in der Einheit, auch die kann zunehmen. Die Einmütigkeit hat mit Liebe zu tun, nicht wahr? Einheit ist ohne Liebe nicht zu denken. Liebe ist dieses Magnet, das uns zu den anderen zieht. Und Einheit ist ja Annäherung, Verbindung, Verbindlichkeit. Da braucht es aber viel Gnade. Einmal, um zu vergeben, einmal, um nicht zu sündigen und dann wiederum auch, um einfach das Auge zuzudrücken. Die Bibel lehrt uns, dass die Liebe eine Menge von Sünden verdecken kann, wie eine Decke. Es gibt Stellen, da müssen wir ermahnen. Und dann gibt es Stellen, da müssen wir nicht ermahnen. Da haben wir einfach das Auge zuzudrücken und zu warten, bis Gott Licht schenkt. Und wir haben die Brüder und Schwestern so zu tragen, wie sie sind. Das braucht Gnade, Kraft. Fähigkeit. Wir sollen wachsen in der Einheit in der Gemeinde. Kommen wir noch zur zweiten Etage dieses Hauses, des inneren Wachstums. In der zweiten Etage beschauen wir uns das Ziel des Wachstums. Was ist das Ziel des Wachstums? Wohin geht es? Wohin sollen wir wachsen? Denn Wachstum hat eine Richtung. Wachstum ist Bewegung, Zunahme, aber in eine gewisse Richtung. Kinder, die aufwachsen, wachsen hinauf in die Höhe. Und wenn sie groß sind, dann ist die Gefahr eines weiteren Wachstums zur Seite hin. Nun, wenn wir Christen sind, dürfen wir ruhig in jede Richtung gesunden Wachstums wachsen. Nur sollen wir wissen, was das Maß ist, wohin es doch geht. Noch einmal Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, das heißt zum größten Maß der Fülle Christi. Mit anderen Worten, wir sollen so werden wie Jesus. Wie ist Jesus? Jesus ist, wie Gott ist. Jesus ist uns stellvertretend zum Ebenbild Gottes geworden. Gott hatte uns geschaffen zum Ebenbild seiner selbst. Dieses Bildnis wurde verstümmelt. Und jetzt ist das Heil Gottes notwendig. Das ist das Ziel Gottes mit dem Menschen. Ebenbildlichkeit. Das Heil in Christus hat die Wiederherstellung dieses ursprünglichen Zieles zum Ziel. Das Heil in Christus will die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen wiederherstellen. Über Jesus. Jesus ist Gott als Mensch unter uns und er ist Gott unter uns gewesen. Wenn du mich siehst, sagt Jesus zu Philippus, dann siehst du den Vater vor dir. Was ich tue, das tut der Vater. So wie ich bin, so ist Gott. Und wenn wir jetzt wieder so werden wollen oder sollen wie Gott, dann beginnt das in der Annäherung zu Jesus, dass wir zu ihm kommen. Dazu gibt es Hirten in der Gemeinde, damit die Gemeinde Jesus näher kommt in seinem Wesen. Ein schönes Ziel, nicht wahr? Könnte kein besseres geben. Da ist Gesundung, da ist Freude, da ist letztlich wahre Erfüllung. Wir wollen beten. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns bei dir zu haben und mehr noch, um uns so zu machen, wie du bist. Und Herr, wie gut und wie schön bist du. Es gibt keinen schöneren. Wie liebevoll, wie wohltuend ist es, in deiner Nähe zu sein. Herr, lass es auch so bei uns sein, dass Menschen sich gern unserer Nähe aufhalten, weil wir bei dir gewesen sind. Amen.